trotz aller Herausforderungen, auch den ausbleibenden Präsenzgottesdiensten, dürfen wir trotzdem, wie auch jetzt in diesem Augenblick, zu Gott kommen. In Psalm 46 lesen wir: Gott ist unsere Stärke, unsere eigentliche Stärke, unsere ewige Zuversicht, eine Hilfe in den Nöten, die uns getroffen haben, in den Dingen, die wir gerade erleben. Bevor ich zu meiner Predigt komme, will ich gerne mit uns beten, wo du auch bist, was dich auch umtreibt, was dich jetzt bewegt, bete ich: Der Herr segne dich und behüte dich, der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig, der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Amen. Vor einem Monat war ich noch in der Ukraine. In unserer Missionsarbeit gibt es sehr viele Länder. Ich erwähne zwei, die ich an dieser Stelle schon einige Male erwähnt habe: Ukraine und dann noch Kirgisistan. In der Ukraine ist dieselbe Not, die auch unser Land bestimmt. Die Pandemie ist das große Thema. Nur sind die Mittel und Möglichkeiten, dem beizukommen, noch eingeschränkter als bei uns. Und so herrscht ein gewisser Fatalismus da. Wenn niemand irgendjemand unterstützen kann, dann läuft das Leben eben, wie es ist. Und dann wird man gelegentlich krank und gelegentlich verliert man auch Angehörige. Und das ist alles auch nicht so dramatisch, bis es nicht einen selbst trifft. Vor 10 Jahren hatte ich mal mit einem Krankenhaus in Saporischschja zu tun, weil jemand aus unserem Team schwer krank geworden ist. Das war eine neurologische Klinik. Jetzt habe ich erfahren, diese neurologische Klinik ist jetzt ein Covid-19-Krankenhaus, ein Corona-Krankenhaus. Nur, es gibt kein einziges Krankenzimmer, das Sauerstoff hat. Und es gibt auch viel Verlust unter Personal. Es gibt zu wenig Personal für das Krankenhaus. Ich fragte: Ja, es gibt ja auch tragbare Geräte, die man sogar für den Hausgebrauch kaufen kann. Könnt ihr nicht so etwas in eure Krankenzimmer stellen? Und dann sagten die mir: Wir hatten einen Sponsor, der leitete hier bei uns in der Stadt. Oder der ist der Besitzer einer Glasmanufaktur. Aber der ist leider im November an Covid gestorben. Ja. Und solche Dinge begegneten mir immer wieder. Und natürlich werdet ihr euch fragen, war das überhaupt verantwortungsvoll, dorthin zu gehen? Ja, im Nachhinein würde ich sagen, ich bin ja mit einem negativen Corona-Test wieder zurückgekommen. Im Nachhinein würde ich sagen, es war wunderbar, bei den Menschen zu sein, gerade in dieser Zeit. Und in den Gemeinden, in der Verkündigung, in den Gesprächen, aber ich war auch gezwungen, dorthin zu gehen, weil es rechtliche Gründe dafür gab. Da sind Vollmachten ausgelaufen, da waren Fragen mit Immobilien und dem Rechtsstatus unserer Organisation. Gott war mit mir auf dieser Reise und ich habe auch gesehen, wie Gott segnet und stärkt. Zusammen beschlossen wir dort, wir kaufen dann noch mit unseren Möglichkeiten ein paar Sauerstoffgeräte und ich bin gleich fertig mit der Ukraine. Seit vorgestern, ja, diese Woche sind die Geräte dann angekommen aus China. Und wir fragten uns, wer kriegt die? Ja, der Missionsleiter kriegt die. Unser Leiter, wenn ihr an ihn denkt, Maxim heißt er, ist der Erste, der erkrankt ist in dieser Zeit. Und seit gestern braucht er Sauerstoff, hängt an dem Gerät. Ich schwenke mal schnell zu einem anderen Land, ähnlich arm, vielleicht sogar ärmer, Kirgisistan. Und ich will an dieser Stelle noch einmal ganz herzlich danken allen, die beim Erntedankfest, das ist jetzt 3 Monate her, da ein Projekt mit unterstützt haben. Wir wollten zusammen etwas ganz Neues wagen im Hochgebirge des benachbarten Landes Tadschikistan und wollten dort gut und gerne einige Autoladungen an Hilfe hochschaffen. Das Land ist aber nach wie vor geschlossen, die Grenzen sind dicht. Und so haben wir alle unsere Hilfsmittel in Kirgisistan selber ausgegeben. Dort ist die Krankheit auch durch viele Gemeinden gegangen. Auch unser Leiter war davon betroffen. Aber jetzt gab es erste Möglichkeiten, sich wieder zu sammeln. Und an Weihnachten gab es das erste Weihnachten, das Jugendgruppen verschiedener Gemeinden zusammengefeiert haben. Und wir haben große Hoffnungen. Da ist die Zukunft, das sind die nächsten Leiter der ganzen Arbeit, Männerarbeit, Frauenarbeit, Jugendarbeit, was immer es an Aufgaben gibt in den Gemeinden und im Land. Die waren jetzt zusammen. Wir beten auch, dass Gott durch diese Zusammenkünfte auch Familien schenkt, dass Menschen sich finden. Und in der nächsten Woche haben wir eine Schulung mit Pastoren und Leitern. Da ist mir in der Ukraine das auch zum ersten Mal passiert. Jemand sagte, durch Corona haben wir etwas mehr von Gott erfahren, von seinen Möglichkeiten. Wir waren so fokussiert auf unseren Gottesdienst und auf unsere Aufgabe, auf unser unmittelbares Umfeld. Und inzwischen, dadurch, dass wir alle etwas digitaler unterwegs sind, können wir mit jedem überall in dieser Welt reden und Begegnungen haben, ohne dass wir durch Raum und Zeit, durch Zeitzonen irgendwie bestimmt sind. Und so wächst diese Gemeinschaft auch so hinein, dass wir jetzt, ohne dass jemand reisen muss, eben eine Konferenz haben werden in Zentralasien und erwarten auch, dass Gott uns da segnen wird. Ich mache weiter und wir kommen zu unserem eigentlichen Thema. Und das ist auch hier an der Wand. Vielleicht kann man das mal einmal einblenden. Unser neues Banner mit der Jahreslosung. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Beim ersten Blick auf das Banner stutzte ich etwas, weil das wie und auch irgendwie bei uns Menschen gelandet ist. Eigentlich wäre das ein Hinweis, wie auch euer Vater barmherzig ist. Aber natürlich, die Zeile ist durchgehend, da ist gar kein Fehler aufgetaucht. Aber wenn ihr zukünftig auf das Banner schaut, dann könnt ihr gut und gerne bei dem Wie und dem auch ein Fragezeichen stellen. Wie? Ja, Gott ist barmherzig und wir sollen das auch sein? Sind wir da zu etwas aufgefordert? Ist das eine Erwartung an uns? Auch wir? Und wenn ja, dann wie? Eigentlich fand ich unsere Jahreslosung in diesem Sinne eine Herausforderung, sagen wir mal. Es klingt schon recht religiös, wenn man eine Jahreslosung mit dem Befehl oder der Aufforderung anfängt, seid etwas. Ja, alles, was ich sein kann, bin ich schon. Wenn das nicht reicht, ja, wird etwas mehr Anstrengung, etwas mehr Fokussierung. Was wird mich verändern? Welchen Ansprüchen soll ich noch genügen? Und wenn das ein Neujahrsvorsatz ist, dass ich so barmherzig sein will wie Gott, wie realistisch ist das? Dieser Bibelvers kommt aus dem Lukas-Evangelium, aus dem 6. Kapitel. Und wir merken, dass Jesus hier im Gespräch ist mit Jüngern, mit vielen Jüngern. Jesus hatte viele Jünger und bei Lukas und sonst wo lesen wir auch viele Jüngerinnen. Das war eine große Menge. Und aus dieser großen Menge hat Jesus sich eine Gruppe herausgewählt und sagte, ihr 12, ihr seid meine Gesandte, ihr seid Apostel. Und er spricht auch im Kapitel 6 lesen wir, wie das passierte und wie er mit den 12 spricht. Aber dann hat er wieder alle zusammen und spricht allen etwas zu. Und wenn alle dasteht, dann sind auch wir gemeint, das ist jeder zu aller Zeit und überall. Und ich schlage mal die Bibel auf und natürlich hat so eine kurze Aussage einen Kontext, den wir auch verstehen. müssen, um so eine Aussage einordnen zu können, wir können das im Kleinen machen, indem wir schauen, wo, in welchem Text kommt das vor. Aber wenn das Thema Barmherzigkeit im Vers zweimal auftaucht, müssen wir uns auch dem Thema Barmherzigkeit stellen. Aber ich lese mal den einen Vers vorher und den einen Vers nachher. Lukas 6, Vers 35. Vielmehr liebt eure Feinde, tut Gutes und Leid, wo ihr nichts dafür zu bekommen hofft. So wird euer Lohn groß sein und ihr werdet Kinder des Allerhöchsten sein, denn er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Das freut uns, wenn wir das von Gott hören. Vielleicht sind wir schon erleichtert, dass nicht hier schon das Gleichheitszeichen kommt. Seid auch ihr gütig gegen die Undankbaren und gegen die Bösen. Aber sofort kommt der Vers 36, seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Und Jesus geht weiter und sagt, und richtet nicht, so werdet ihr auch nicht gerichtet. Verdammt nicht, so werdet ihr nicht verdammt. Vergebt, so wird euch vergeben. Da ist unser Vers von der Barmherzigkeit eingebettet. In Feindesliebe und in der Aufforderung, niemanden zu richten. Vielleicht wird jemand jetzt sagen, da hat man sich wieder so einen weichgewaschenen Vers gegeben als Jahreslosung, mit der kann jeder leben. Gott, der Barmherzige, der Liebe, der Mitleidige, der Helfende, der Empathische. Und wir sollen dann auch noch die Feinde lieben und niemand richten. Wo ist hier irgendwo eine Kante? Aber wenn wir etwas von Barmherzigkeit hören, dann müssen wir ja davon ausgehen, uns ist das nicht angeboren. Und da finde ich, das Erste, wo wir halten heute, ist bei der Aussage von Jesus, dass sein Vater barmherzig ist. Wir fangen also nicht links an in unserem Schaubild in der Gemeinde mit dem Banner, wo es heißt, dass wir zu etwas aufgefordert sind, sondern beim zweiten Banner. Und da ist die Aussage Jesu, mein Vater ist barmherzig. Im Kontext der Feindesliebe, wenn wir da die Parallelstelle in der Bergpredigt anschauen, im Evangelium von Matthäus, dann ist das dort noch etwas krasser ausgedrückt. Nicht einfach barmherzig sollen wir sein, sondern vollkommen. Seid vollkommen, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Vollkommen sein wie der Vater bedeutet auch eben so barmherzig wie er. Wenn das einer schafft. Aber mir gefällt an dieser Stelle etwas erleichternd, dass das Wort seid auch mit dem Wort werdet übersetzt werden kann. Seid ist irgendwie schon das Ergebnis, ein fester Zustand, und werdet ist ein Prozess. Werdet so barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Ein Prozess, das ist wie alles, wofür, was wir bei Jesus lernen wollen, auch eine Frage der Nachfolge, dass wir sehen, ja, wie sieht sowas denn im Alltag aus? Und da werden wir gleich darauf kommen, dass uns die Barmherzigkeit Gottes am klarsten, das hat Mona im Eingang schon gesagt, in Jesus begegnet, der die Herrlichkeit beim Vater verlässt, der auf diese Erde kommt, in dieser Verletzlichkeit des Babys in Bethlehem, alles, was wir gerade erst gefeiert haben über Weihnachten, und dann sich identifiziert mit uns und den Weg des Kreuzes geht. am Ende. Barmherzigkeit kann man üben. Barmherzigkeit kann man lernen. Man kann Barmherzigkeit auch bei anderen entdecken. Dieses Wort ist mir im Frühjahr in Litauen begegnet, als Direktorin der Christlichen Universität in Klaipėda, Marlene Wall, mir sagte, von allen Eigenschaften, die wir als Christen haben, wird das jetzt auf Barmherzigkeit am stärksten ankommen. Wir sprachen Englisch, sie sagt Mercy. Weil am Ende einer solchen herausfordernden Zeit in unserer Gesellschaft wird es sehr wenige Menschen geben, mit denen wir noch einer Meinung sind. Und dann brauchen wir extra viel Barmherzigkeit mit allen, die mitdiskutieren, die mitentscheiden, mit allen, die betroffen sind, die nicht betroffen sind. Und seit März weiß ich, dass ich im Umgang mit anderen, gerade auch in den Themen von Corona, Barmherzigkeit brauche. Wenn wir in Wikipedia nachschauen, dann lernen wir, dass eine barmherzige Person ihr Herz öffnet fremder Not und nimmt sich dieser Not mildtätig an. Weiter kann man auch lesen, dass Barmherzigkeit etwas mit tätiger Nächstenliebe zu tun hat. Eben hörten wir von Melissa die Geschichte vom barmherzigen Samariter. Ich bekam über Weihnachten eine kleine Geschichte von meiner Schwester und da erzählt sie von einer Grundschullehrerin, die hat in einem Aufsatz zum barmherzigen Samariter gelesen. Das Grundschulkind schloss den Aufsatz so ab: Das war die Geschichte vom barmherzigen Ritter. Ja, warmherzig, barmherzig. Man kann bei verschiedenen Auslegern lesen, das ist, wenn man das Wort barmherzig verstehen will, das ist ja ein deutsches Wort, das haben wir aus einem griechischen Wort. Jesus sprach das Wort aramäisch. In aller Wahrscheinlichkeit, was steht dahinter? Ja, dahinter steht etwas, was sehr tief in uns sich regt, was uns bewegt von innen heraus, spürbar. Wenn wir nicht einfach Mitleid haben und weitergehen, sondern wenn wir bewegt sind zu etwas, wenn wir erschüttert sind, wenn wir uns in die Lage eines Menschen versetzen und Hilfe anbieten, die uns gut und gerne auch was kosten darf. Das Wort Erbarmen hat etwas mit dem Wort Schoß zu tun, mit dem Innersten, vielleicht auch Gebärmutter. Der Ort im Innersten, nach griechischem Denken, Liebe und Anteilnahme ihren Ursprung hat. So tief geht Barmherzigkeit. Ich hatte schon eingangs gesagt, womit könnte man das noch beschreiben? Ja, das sind Worte wie gnädig, empathisch, gütig, mildtätig, mitfühlend, mild, wohltätig. Was sagen wir für Dinge, wenn es um andere geht? In der Bibel erzählt Jesus ein Gleichnis, das seinen Vater zeigt und uns Menschen. Wir sagen oft dazu, dass das die Geschichte ist vom verlorenen Sohn. Im Grunde hat die Geschichte zwei verlorene Söhne und einen barmherzigen Vater. Es ist eine Geschichte von einem barmherzigen Vater. Mit ihr zeigt uns Jesus, was es bedeutet, barmherzig zu sein wie der Vater. Aber an dieser Stelle will ich mich nochmal ausklinken aus dem Neuen Testament. Gestern machte meine Frau Hedi und ich einen Spaziergang. Wir sind um einen kleinen See gegangen, ein Naturschutzgebiet. Ein paar Häuser sind nah genug an dem See. Und an einem dieser schönen Lipper historischen Tore war eine ganze Geschichte verbunden mit Gottvertrauen. Und in dem Augenblick, wo ich hielt um da diese Geschichte zu lesen, kam der Besitzer des Hauses heraus. Alt, allein. Und ich sagte, ich lese mir gerade die Predigt Ihres Hauses. Und er winkte ab und sagte, damit habe ich gar nichts zu tun. Mit Gott kann ich gar nichts anfangen. Das ist einfach ein Tor. Da ist jemand ausgewandert und dann ist das aus Bälle geholt worden und wir haben es hier eingebaut. Dann erzählt er seine tragische Geschichte, seit einem Jahr verwitwet, hat eine Tochter, die ist 58 und wohnt in München und ist kinderlos. Und was mit ihm wird und was mit dem Haus wird und was mit seinem Leben wird und wie es mit der Gesellschaft weitergeht. So eine Geschichte erzählt er und ihr könnt euch vorstellen, wenn ich jetzt mit ihm anfangen würde zu argumentieren. Ich sagte ihm, ich bin Gott sehr nah, ich werde morgen predigen. Ich werde von Gott reden, ich werde öffentlich von Gott reden. Aber er würde jetzt sagen, ja, wo ist euer Gott in meinem Leben, in meinen Aussichten, in meiner Erfahrung, in dieser Krise? Wird er wirklich mir irgendwie zur Seite stehen? Hat er Menschen wie mich überhaupt im Blick? Geht das denn gerecht zu, wenn man zulässt, dass es einen Gott gibt? Oder ist Hilflosigkeit um uns herum zum Greifen? Aber Jesus hat natürlich auch alle solche Menschen vor sich, wenn er spricht und wenn er durch Judäa und Samarien geht. Und Jesus sagt, behauptet, Gott ist barmherzig. Mein Vater ist barmherzig, euer himmlischer Vater ist barmherzig und fordert uns auf und sagt, seid auch ihr barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Jesus ist nicht statisch, er sitzt nicht in seiner Synagoge und wartet, dass jemand kommt oder an der Tür des Tempels. Er ist unterwegs. Viele Menschen sind mit ihm unterwegs, manche halten etwas Distanz, andere sind ihm ganz nah. Und manche, die Gott suchen, sehen in ihm einen Helden und andere sehen in ihm eine Gefahr und verstoßen ihn. Aber wir gehen mal zu den Menschen, die jetzt bei ihm hinschauen. Und Jesus sagt, wer in Johannes 14, Vers 9, wer mich sieht, sieht den Vater. Ja, wenn wir an unserer Jahreslosung festhalten und das Jahr fertig ist, sollte jeder von uns das genauso sagen können. Wer mich sieht, sieht den himmlischen Vater. Dann hat unsere Jahreslosung durchgeschlagen bis in den Alltag unseres Lebens. Wer mich sieht, sieht den Vater. Wo sehen wir Jesus? Und dann sehen wir Jesus nicht dort, wo man den Messias, den Weltherrscher, den Schöpfer erwarten würde, nicht in irgendwelchen Palästen, nicht in Parlamenten, nicht irgendwo, wo die Reichen und Einflussreichen sind. Wir sehen ihn gerade bei Lukas, dem Arzt, in seinem Evangelium, bei den Menschen, die Hilfe brauchen. Und wir sehen, wie er sich denen zuwendet, Menschen zuwendet, wo man ihn überhaupt nicht suchen würde. Die Schwachen, die kleinen Leute, die Beladenen, erst bei den Kranken, bei den Hirten, bei den Huren, bei den Witwen, bei den Waisen. Man wirft ihm oft genug vor, du bist bei den Zöllnern und Sündern. Aber gerade das Leid dieser Menschen bringt Jesus an all diese Orte. Ich hatte im letzten Jahr die Freude, in einer Gemeinde zu predigen, in Kalifornien. Das Umfeld war lateinamerikanisch, die meisten Leute aus Mexiko. Und diese Gemeinde war immer noch etwas europäisch, sagen wir mal deutsch geprägt. Und ich sah auch niemand von diesen Migranten, von den Feldarbeitern im Gottesdienst. Und es erschien logisch, dass diese Gemeinde Schwierigkeiten haben wird, jemanden aus dem Ort, aus den Nachbarorten, mit denen sie leben, zu Jesus zu führen. Da gab es offensichtlich kaum Beziehung. Und dann gab mir das Gott so in der Predigt zu sagen, wenn es euch schwerfällt, Menschen zu Jesus zu führen, Menschen zu Jesus zu bringen, bringt doch Jesus zu den Menschen. Dann muss man eben auch mal diesen heiligen Ort der Versammlungen verlassen und dorthin gehen und dann in den Fußstapfen Jesu gehend bei all diesen Menschen ankommen, die Hilfe brauchen. Übrigens muss man nicht arm sein, um Hilfe zu brauchen. Wir kennen auch Menschen, die reich und einflussreich sind, wie ich schon sagte, die im Leben sehr viel erreicht haben. Aber wenn man einmal für sie betet oder einmal ihnen zuhört, dann merkt man, wie bedürftig sie sind und wie berührt sie sind von einer persönlichen Anteilnahme. Ja, und was haben wir dem jetzt entgegenzusetzen? Gott ist barmherzig, in Jesus begegnet er uns, er hat uns erreicht. Ja, wir stehen dann erst einmal da mit leeren Händen. Das ist immer eine sehr gute Haltung, wenn wir vor Gott treten, mit leeren Händen. Wir sind jetzt nicht diejenigen, die diese Leistung erbringen, seid so wie der Vater, sondern dass wir uns erstmal dem stellen wollen, wie ist der Vater, wie hat Jesus das unter uns gelebt, und dann unsere Hände aufhalten und sagen, füll uns neu mit deiner Liebe und Barmherzigkeit. Sonst, wenn du das nicht machst, diese Quellen gibt es in mir gar nicht, dass ich da irgendwas anzapfen könnte und würde auf einmal so selbstlos leben können. Unser Leben ist ein Minus, dieses alte Gleichnis. Gott macht aus dem Minus ein Plus durch sein Kreuz. Und ich würde so gerne an Karfreitag oder Ostern noch einmal zu unserem Bibeltext von heute predigen. Wie ist die Barmherzigkeit Gottes gerade auf Golgatha zum Tragen gekommen? An Ostern. Man sagt ja auch, ohne Karfreitag und ohne Ostern ist Weihnachten ein Kindergeburtstag. Wir feiern es, aber das Eigentliche, was wir feiern, ist das, was dann später an Ostern passiert. Was macht mich dann hoffnungsvoll in diesem Prozess, zu dem wir eingeladen sind? Werdet barmherzig, seid barmherzig. Nun, das Erste ist, wie ich schon sagte, wir kommen mit leeren Händen, aber Gott gibt gerne in unser Leben hinein alles, was wir in unserem Leben brauchen und was Menschen um uns herum brauchen. Römer 5, Vers 5, da lesen wir, die Liebe Gottes ist in unsere Herzen ausgegossen durch den Heiligen Geist. In dieser Gemeinschaft mit Gott, wenn wir dem Heiligen Geist begegnen, gibt er uns Gaben, die sind uns nicht angeboren, die haben wir uns nicht anerzogen, die haben auch unsere Eltern uns nicht mit auf den Weg gegeben. Er gibt etwas Neues in unser Leben hinein. Gaben, und wenn diese Gaben zur Entfaltung kommen, dann gibt dieser Heilige Geist Frucht in unserem Leben. Und dann entstehen solche Dinge, dann werden wir auf einmal geprägt, verwandelt in sein Bild. Und auf einmal ist Barmherzigkeit bei uns zu entdecken. Und ja, dazu lese ich aus 2. Korinther 3, Vers 18. Oder ich zitiere es. Dort heißt es, wir begegnen Gott und in dieser Begegnung werden wir verwandelt in sein Bild. In dieser Begegnung verwandelt. Und wir kommen mit etwas hin und Gott baut darauf auf. Er baut darauf auf und dann beschreibt Paulus das in seinem eigenen Erleben so, ich in der Begegnung mit Gott, da verwandle ich mich in sein Bild und werde verwandelt von einer Herrlichkeit zur anderen. Das sind die Dinge, die mir Hoffnung geben, dass der Heilige Geist etwas in unser Leben ausgießt, was vorher nicht da ist. Und dass wenn wir in diesem Geist mit Gott Gemeinschaft haben, dass wir dann verwandelt werden in sein Bild. Seid oder werdet barmherzig, wie auch euer Vater im Himmel barmherzig ist, fordert uns die Jahreslosung heraus. Sie bleibt eine Herausforderung, aber ich denke auch eine, die Mut macht, sich auf den Weg zu machen. Und das Glaubensleben ist natürlich hier und da von etwas Großem gezeichnet, dem Tag, an dem wir uns bekehren, zu Gott wenden, vom Neuen geboren werden, vielleicht noch von der Taufe. Es gibt andere Dinge, die wichtige, große Wegmarken sind in unserem Glaubensleben. Aber unser Glaubensleben besteht eigentlich aus täglichen kleinen Schritten. Und dann haben wir die Verheißung, sein Wort ist meines Fußes Leuchte. Schön poetisch formuliert bei Luther. Ja, nicht der ganze Weg ist klar, nicht welche Ergebnisse ich erzielen kann, aber klar ist, wohin ich meinen nächsten Schritt gehen kann, welche Schritte ich denn unternehmen kann. Und so ist auch das Leben in Barmherzigkeit ein Leben kleiner Schritte. Hier etwas beeinflusst, dort etwas wahrgenommen, dort verändert. Und das geht in der Familie, in der Schule, in der Gemeinde, am Arbeitsplatz, unterwegs, sogar im Straßenverkehr. Können wir miteinander Barmherzigkeit lernen und Barmherzigkeit leben. Und in jeder von uns so genutzten Chance breitet sich dir auch die Barmherzigkeit Gottes über diese Welt aus. Das sind die guten Aussichten für 2021, unser neues Jahr. Werdet barmherzig, wie mein Vater barmherzig ist, sagt Jesus. Jesus hat es uns vorgelebt. Jesus schenkt uns das, wie wir es auch leben können. Und stellt euch vor, wie viel lebenswerter unser Umfeld, unser Arbeitsplatz, unsere Nachbarschaft ist, wenn es von Barmherzigkeit geprägt ist. Lasst euch dazu bewegen, nehmt das ins Gebet und lasst euch die nächsten Schritte zeigen. Vielleicht jetzt, wir schweigen eine halbe Minute und ihr lasst euch einfach mal geben, etwas von Gott zeigen und geben, wo könnte jetzt ein Schritt der Barmherzigkeit dran sein? Was könnte ein kleiner Schritt sein? In welche Richtung? Was nehme ich wahr und verdränge es vielleicht? Wir werden einfach stille vor Gott und sagen, Herr, wo kann ich anfangen, barmherziger zu sein, als ich es bisher gewesen bin? Unser himmlischer Vater, wir sind heute hier als Empfangende. Wir sind deiner Barmherzigkeit in Jesus Christus begegnet. Wir bitten dich, dass du uns prägst, dass wir auch barmherzig werden. Schenke uns die Liebe, die wir brauchen, auch im Umgang mit all den Menschen, mit denen wir nicht einer Meinung sind. Hilf uns nicht zu richten, hilf uns zu vergeben. Hilf, dass dein Wort reichlich unter uns wohnt und uns verwandelt in dein Bild. Segne uns in diesem neuen Jahr. In Jesu Namen. Amen.